Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben und ich freue mich besonders, denn ich bin heute nicht alleine. Seit langer, langer Zeit habe ich mal wieder einen Interviewgast, der auch altbekannt ist. Hallo Malte.
Hallo Roy.
Wer Malte noch nicht kennt, Malte ist Strafverteidiger. Es gibt schon eine Folge, jetzt müsste ich suchen, welche das ist. Da haben wir uns schon unterhalten, zwei Folgen sogar, die wir zusammen gemacht haben. Und genau, Malte ist Strafverteidiger, Malte C. Greisner, wer die Folgen noch nicht kennt, kommt aus Berlin und ich habe öfter mit ihm beruflich zu tun, aufgrund der Tatsache, dass natürlich, und das wissen die meisten von Ihnen, mit psychisch Erkrankten zu tun haben, die natürlich auch ab und zu straffällig wären. Und wenn es dann über das übliche Maß hinausgeht, dann schalte ich den Malte ein und der hilft mir dann. Genau, also wir kennen uns schon länger, deswegen sind wir auch beim Du. Und ja, wer jetzt auch richtig aufgepasst hat, genau, wir sind im Strafrechtsmonat März. Und zwar in diesem Monat werden wir alle Folgen zu dem Thema machen und Malte begleitet uns durch alle Themen durch. Das Erste, was wir heute machen, ist ein sehr spannendes für Betreuer, und zwar das Zeugnisverweigerungsrecht. Zeugnisverweigerungsrecht kennen viele, aber wie sieht es aus mit einem Zeugenverweigerungsrecht für rechtliche Betreuer? Gibt es da etwas zu beachten, beziehungsweise wie kann ich überhaupt ein Zeugnisverweigerungsrecht bekommen? Habe ich das automatisch und so weiter? Das sind die Fragen, die wir heute klären wollen, Malte, und zwar mit dir. Da ich ja Betreuungsrecht im Kern mache und du den ganzen Tag Strafrecht.
Genau. Ja, klasse. Das ist richtig. Ich würde die Frage, die du gestellt hast, am besten genau so aufgreifen, nämlich die Frage, wie sieht es für Betreuer mit einem Zeugnisverweigerungsrecht aus? Die Antwort darauf ist relativ einfach: schlecht. Also es gibt ein solches Zeugnisverweigerungsrecht grundsätzlich zumindest erstmal nicht. Woran liegt das? Was sind Zeugnisverweigerungsrechte? Wer ist zeugnisverweigerungsberechtigt? Ich glaube, sollten wir vielleicht mal anfangen.
Genau, das schauen wir uns jetzt da nochmal im Detail an. Aber ja, für alle, die jetzt schon sagen, Zeugnisverweigerungsrecht für Betreuer sieht schlecht aus, kann direkt abschalten, kann die nächste Folge gucken. Da unterhalten wir uns über Untersuchungshaft. Aber wer trotzdem noch zuhören will, sehr gerne, dann geht es jetzt nämlich los.
Ja. Verdammt, ich habe die Pointe geklaut.
Alles gut, alles gut. Genau, also alle anderen denken jetzt, es gibt eine Möglichkeit. Nee, Spaß beiseite.
Theoretisch gibt es die ja auch, aber dazu erklären wir kurz, genau. worum es genau geht.
Genau, also die erste Frage ist ja, also um jetzt mal wirklich ernsthaft zu werden, was ist eigentlich ein Zeugnisverweigerungsrecht? Was versteht man darunter? Gibt es da ein Unterschied, also es gibt, der Laie hat eine Vorstellung, aber du erklär das mal als Experte.
Theoretisch betrachtet gibt es es gibt zum einen ein Zeugnisverweigerungsrecht und zum anderen ein Aussageverweigerungsrecht. Man steht grundsätzlich vor Gericht, man ist bei Gericht grundsätzlich erstmal als Zeuge zur Aussage verpflichtet. Das ist auch, wird auch direkt in die Belehrung, die man, sobald man Zeuge ist, die direkt aufgenommen wird. Also das heißt, der vorsitzende Richter wird den Zeugen oder die Richterin wird den Zeugen direkt ansprechen und direkt dann sagen, erstmal schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind. Dann kommt die mit Anfang immer traumhafteste und meistens erstmal auf Nachdenken stoßende Frage, wie alt sind Sie eigentlich? Weil die Leute immer an ihr Geburtsdatum denken, aber nicht an das Alter und dann lustigerweise sehr häufig selber rechnen. Und dann kommt auch schon die Belehrung. Nämlich, Sie sind ja als Zeuge geladen, als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen, also grundsätzlich die Wahrheitspflicht. Sind Sie denn mit dem Beschuldigten oder mit dem Angeklagten in dem Falle, sind Sie mit demjenigen verwandt oder verschwägert? Damit wird nämlich die erste wichtigste Norm des potenziellen Zeugnisverweigerungsrechts abgeprüft. Denn wer hat das denn? So, dafür gucken wir kurz. Wir haben jetzt die Möglichkeit nachzuschlagen, vor Gericht gilt das nicht. Mhm. Das ist Paragraph 52. Da steht nämlich das Zeugnisverweigerungsrecht der Angehörigen von einem Beschuldigten oder dann später Angeklagten drin. Ich habe jetzt das Glück, ich muss es nicht aus dem Kopf sagen, ich habe es kurz aufgeschlagen. Paragraph 52 Absatz 1. zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt erstens der Verlobte des Beschuldigten, zweitens der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht. Das ist tatsächlich ganz interessant. Paragraph 2a, der Lebenspartner des Beschuldigten, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht. Das ist jetzt mittlerweile ein bisschen dahin, weil es quasi mittlerweile über die Ehe angeglichen wurde, auch für gleichgeschlechtliche Paare. Dann drittens, wer mit dem Beschuldigten in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist oder war. Das heißt, auch das gilt bis in die Vergangenheit. Also, wir haben erstmal ein Zeugnisverweigerungsrecht für Angehörige. Das wird der Richter abprüfen. In den meisten Fällen sagen dann die Leute nein. Wenn ja, dann werden die nochmal besonders darüber aufgeklärt. Sinn und Zweck eines solchen Zeugnisverweigerungsrechts ist nämlich, dass man sich zumindest innerfamiliär, was jetzt die Angehörigen angeht, innerfamiliär sich nicht gegenseitig in Bredouille bringen muss. Die Möglichkeit gibt es. Manchmal möchten die Leute ja auch gegen einen Angehörigen aussagen, aus vielfältigen Gründen. Aber in den meisten Fällen kann das halt in der Familie für Schwierigkeiten sorgen. Deswegen hat man das, wie gerade eben vorgelesen, bis zu einem bestimmten Grad zwar eingegrenzt, aber halt grundsätzlich besteht das erstmal.
Okay, das heißt, dann sitzt da die junge Frau, nehmen wir jetzt mal an, und sagt, ich bin seit gestern mit meinem Freund verlobt. Genau. Und was sagt dann der Richter? Es liegt ein Zeugnisverweigerungsrecht vor.
Dann liegt ein Zeugnisverweigerungsrecht vor. Und dieses Zeugnisverweigerungsrecht führt dann dazu, dass sagen wird, dann steht es Ihnen hier an dieser Stelle frei, zur Sache auszusagen oder halt hier nichts zur Sache zu sagen. Wie wollen Sie es halten? Okay. Und die Person wird dann sagen können, ja oder nein, ja, ich möchte aussagen. Da gab es in der Vergangenheit schon wirklich skurrile Fälle, weil ganz häufig auch Angehörige denken, Mensch, klasse, ich sage jetzt doch noch aus und ich will dem doch helfen. Als Verteidiger darf man da nicht reingrätschen, auch nicht im Vorfeld eigentlich absprechen, weil sonst würde man ja in diesen Prozess unlauter unter Umständen eingreifen und sitzt dann da, würde am liebsten halt irgendwie hin, so, sag doch besser nichts, und diese Person redet dann quasi, obwohl sie ja eigentlich nur was Gutes tun möchte, und die Person im Kopf und Kragen. Das ist manchmal wirklich, wirklich schräg. Also kommt dazu zu schlimmen Konstellationen.
Also es ist jetzt so, dass man theoretisch nicht sagen darf, dem Zeugen, also jetzt mal naiv gefragt an der Stelle, ich frage für einen Freund, dass man sagt, du hältst bitte den Mund als Verteidiger, das geht nicht?
Also sagen wir so, schwierig, ob das geht, weil man würde da ja eine freie Willensentscheidung eingreifen. Also ich halte das jedenfalls für keine besonders schöne Verteidigungstaktik. Dass das möglicherweise mal vorkommen mag, also ich versuche das nicht, sagen wir so. Also ich mache das nicht, trifft es deutlich besser.
Also als Betreuer sind wir jetzt ein bisschen freier, wenn uns das jetzt auch, wenn wir das wissen, also angenommen, also jeder, der die Folge hört, weiß ja jetzt auch, wann jemand zeugnisverweigerungsberechtigt ist. Würdest du es als schwierig empfinden, wenn man darauf hinwirkt, dass da vielleicht derjenige den Mund halten soll?
Das ist eine sehr, sehr fiese Gretchenfrage, auf die ich ehrlich gesagt an dieser Stelle wirklich ungern antworten würde. Das muss tatsächlich jeder mit seinem freien Gewissen entscheiden.
Okay.
Also eigentlich sollte ein Zeuge wirklich aus seiner eigenen Überzeugung, aus seinem eigenen Willen heraus, und deswegen ist es schwierig, wenn man da halt eingreift. Sage ich jetzt mal so. Genau. Natürlich wird kein Verteidiger traurig sein, wenn ein belastender Zeuge wegfällt.
Nicht mal belastend. Also es geht ja wirklich darum, dass es manchmal doch sehr schwierig ist mit Klienten, mit denen wir zu tun haben. Also gerade wenn wir Richtung Intelligenzminderung denken und dann auch Freunde von denen oder Verwandte von denen auch eine Intelligenzminderung haben, dass man das vielleicht denen nahelegen sollte, weil sie einfach den eigenen Klienten um Kopf und Kragen reden. Mhm. Also nicht mal böse gemeint, sondern einfach zu sagen, ich weiß, du könntest was dazu sagen, aber es wäre vielleicht gut, wenn du nichts sagst.
Ich glaube, wie gesagt, nochmals, okay. Ich berufe mich in dem Fall auf mein Auskunftsverweigerungsrecht.
Okay.
Aber würde an der Stelle sagen, also wie gesagt, kein Verteidiger wäre da an der Stelle traurig. Man wird sich ja vorher mal, wenn es denn gut läuft tatsächlich, und das ist in der Vergangenheit mit Betreuten immer wieder der Fall gewesen, sich mit dem Betreuer gut austauschen, um an der Stelle einen guten, schlüssigen Weg zu finden. Und wie gesagt, ich finde das toll, dass du das gerade nochmal mit der Intelligenzminderung ansprichst, denn die Norm ist damit ja noch nicht vorbei. Okay. Das Gesetz beschäftigt sich in Absatz 2, also Paragraph 52 StPO Absatz 2, beschäftigt sich nämlich genau mit dieser Frage. Ich lese auch das mal kurz vor, damit wir die Norm zumindest mal gehört haben. Haben Minderjährige wegen mangelnder Verständnisreife oder haben Minderjährige oder Betreute wegen einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung von der Bedeutung des Zeugnisverweigerungsrechts keine genügende Vorstellung, so dürfen sie nur vernommen werden, wenn sie zur Aussage bereit sind und auch ihr gesetzlicher Vertreter, jetzt wird es spannend, der Vernehmung zustimmt. Das heißt, da besteht schon mal ein gewisser Spielraum.
Ein Schutz, ja.
Der auch, genau. Ist der gesetzliche Vertreter Selbstbeschuldigter, so kann er über die Ausübung des Zeugnisverweigerungsrechts nicht entscheiden. Das Gleiche gilt für den nicht beschuldigten Elternteil, wenn die gesetzliche Vertretung beiden Eltern zusteht. Ist eine relativ spannende Konstellation. In solchen Fällen werden dann auch immer für beschuldigte Elternteile Personen bestellt. Das läuft dann quasi extern über bestimmte Ämter. Okay.
Gut, das heißt also, wir nehmen mit, ist das... Also dass es Personengruppen gibt, die befreit sind, vor allem Familie und Betreute haben eine Extranorm, so wie man das schon gesehen hat. Ist das jetzt eine ausschließliche Gruppe, die dort geschützt ist oder gibt es noch woanders Normen, wo man für das Zeugnisverweigerungsrecht noch eventuell nachgucken könnte?
Ja. Das ist der für uns, für die Betreuer, also für das Berufsbetreuertum, ist es die deutlich spannendere Norm, denn es gibt ja auch Berufsgeheimnisträger. Die haben unter Umständen auch Zeugnisverweigerungsrechte. Die sind aber tatsächlich abschließend aufgeführt in Paragraph 53, also quasi nur eine Norm weiter. Ich bringe sie mal ganz kurz zur Verweigerung des Zeugnisses, sind ferner berechtigt, Satz 1. Nummer 1, Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder bekannt geworden ist. Zweitens, Verteidiger Beschuldigten über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft anvertraut oder bekannt geworden ist. Drittens, Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf, weil diese Norm ist tatsächlich relativ lang. 3a, Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach Paragraphen 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, auch für uns jetzt hier nicht so richtig interessant. Berater über Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit in der Beratungsstelle. Mitglieder des Deutschen Bundestages, Personen, die bei der Verbreitung, Herstellung oder Verbreitung von Druckwaren, Rundfunksendungen, Filmberichten oder der Unterrichtung oder Meinungsbildung, die in Informations- und Kommunikationsdiensten berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben. Journalisten also.
Okay.
Die dürfen auch verweigern.
Ist natürlich jetzt für uns Berufsbetreuer, also mich betrifft es jetzt nicht, da ich als Rechtsanwalt unter diesen Bereich falle. Aber ein Betreuer, der kein Rechtsanwalt ist, ist ja eigentlich ausgenommen. Und das sagt ja die Norm, weil er dort nicht auftaucht.
Ja, leider. Ich hatte diesen Fall auch tatsächlich schon in der Vergangenheit und fand die Konstellation relativ interessant. Da war ein Betreuer als Zeuge geladen worden und fühlte sich wirklich massiv unwohl in dieser Situation quasi gegen den Betreuten aussagen zu müssen und wollte das eigentlich gar nicht so richtig. Der ist dann bei mir an der Kanzlei aufgetaucht und bat mich darum, es gibt dann die Möglichkeit des sogenannten Zeugenbeistandes. Also man muss als Zeuge auch nicht ohne Rechtsanwalt vor Gericht auftauchen, wenn man unsicher ist. In dem Falle hatte die Firma, bei der der Betreuer angestellt war, die dann gesagt, hier, wir haben einen kleinen Topf und daraus zahlen wir dann den Verteidiger oder in dem Fall halt den Rechtsanwalt, der dich begleitet, such dir jemanden aus und geh dann einfach nicht alleine hin. Okay. Und dann konnte man an der Stelle dann genau schauen, worauf muss man antworten, worauf muss man nicht antworten.
Okay, also das gilt denn vollumfassend und komplett? Also dass er jetzt nicht sagen muss, der Berufsträger.
Berufsgeheimträger, genau. Also für die Angehörigen, § 52, für die gilt das komplett. Da ist an der Stelle das Buch zu, man wird da nicht mehr weiter forschen können. Es gibt ein paar Ausnahmen tatsächlich bei den Berufsgeheimnisträgern, steht in dem Falle auch im Gesetz, in den Folgesätzen und Folgeparagraphen. Da sind dann aber auch diese einzelnen Ausnahmen sehr genau aufgeführt und auch da dann wieder erheblich eingeschränkt. Also zum Beispiel für Rechtsanwälte, die dürfen dann das Zeugnis zum Beispiel nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo sie dann aussagen können. Um das übrigens auch noch anzuschließen, das endet ja nicht direkt nur bei den Berufsgeheimnisträgern selbst, sondern quasi auch bei deren gesamten Personal, das sie mithaben. Das gilt für die mit. Also auch da, das steht in 53a im Übrigen, da haben die mitwirkenden Personen ebenfalls ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn die dann ein Vertragsverhältnis mit dem Berufsgeheimnisträger haben oder nicht.
Ja. Gut, spannend. Also bedeutet im Prinzip für uns Betreuer, wir fallen hinten runter, soweit wir keine Rechtsanwälte sind und das entsprechend rechtzeitig, also das wäre jetzt ja auch noch, man muss natürlich rechtzeitig anzeigen, dass man jetzt im Rahmen als Anwalt arbeitet und nicht als Betreuer. Wäre an der Stelle vielleicht auch wichtig zu sagen, dass man den Rechtsanwalt, so mache ich es jedenfalls, dass ich dann darauf hinweise, also die Sachen, die jetzt erzählt werden, würde jetzt nicht im Betreuungsrechtsverhältnis erfolgen, sondern im Anwaltsverhältnis. Und dann muss man das entsprechend dann auch kommunizieren. Ja, welche Möglichkeiten, also vielleicht auch praktische Möglichkeiten würdest du sehen, die man hat, um also bei Zeugnisverweigerungsrecht, also wenn ich als Betreuer nicht aussagen will, gibt es da noch, fallen dir vielleicht noch Sachen ein, was man machen könnte, die legal sind?
Genau. Ich fange direkt an zu lachen. Man kann sich verloben, aber das ist in den Fällen eher selten, ja. Auch wahrscheinlich nicht angezeigt. Nein, genau da besteht man halt beim Problem. Deswegen muss man von vornherein das auch, denke ich, immer sehr deutlich und offen kommunizieren. Ich mag das sehr und schätze das sehr, zum Beispiel bei den Gutachtern, die in vielen Fällen ist es ja so, gerade in Bezug auf Betreute, dass ein Gutachten eingeholt werden muss, wo man halt die Schuldfähigkeit überprüft und halt auch guckt, was passiert denn später mit demjenigen? Kommt er in eine Maßregel? Gibt es da irgendwas? Ist er schuldunfähig? Das schaut man sich dann an der Stelle genauer an. Und der muss halt auch vorher darüber aufklären. So, hier, ich bin der vom Gericht bestellte Gutachter. Wir Sie jetzt explorieren. Sie müssen mir oder können mir alles erzählen. Sie müssen nicht, weil alles, was Sie mir sagen, werde ich aufschreiben, werde es genauso dem Gericht erzählen. Das heißt, ich bin an der Stelle nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Okay, gehen wir aber nun zurück zu demjenigen, der das Zeugnis verweigern darf. Was passiert denn? Also er sagt dann bei Gericht einfach nur, ich bin verlobt oder ich bin verheiratet oder ich war verheiratet. Zählt das eigentlich irgendwie auch noch zeitlich zurück, die Ehe?
Ja. Okay. Auch wenn man geschieden ist. Das,
ich meine, also denn wirklich, wenn ich mich vor 20 Jahren von der Frau...
Absolut.
Okay.
Danach war es das für immer. Das finde ich eigentlich ganz schlau. Gilt aber dann nicht für die Verschwägerung, aber das würde jetzt an der Stelle, glaube ich, zu weit führen. Ich würde lieber erklären, was dann passiert. Dann,
genau, also das wäre jetzt die nächste Frage. Was passiert denn? Also der sitzt der Richter, sitzt dem Zeugen gegenüber und wie geht's weiter?
Der Richter wird dann weiter belehren. Über das Auskunftsverweigerungsrecht. Das bedeutet, niemand muss nämlich sich selbst belasten, niemand muss aber auch einen solchen entsprechenden Angehörigen belasten. Mhm. Das heißt, wir dann an der Stelle belehren und sagen, hier, dann müssen Sie auch keine Aussage treffen und derjenige wird dann auch entsprechend nicht aussagen. Auch vorher für die Berufsverschwiegenen gilt dann halt einfach so, ich darf nicht aussagen und dann ist es auch für alle klar, weil keine Entbindung vorliegt. Ansonsten für die anderen muss dann nochmal extra belehrt werden, aber dann war es das an der Stelle. Das kann manchmal dann dramatisch für das Gericht enden, aber an der Stelle ist es dann tatsächlich vorbei.
Also eher für die Staatsanwaltschaft, würde ich jetzt sagen, oder? Also
nicht für das Gericht. Dem Gericht ist es meistens egal.
Nee, das Gericht ist dann relativ einfach mit einer Entscheidung fertig,
ja, oder? Also, vollkommen richtig.
Genau, weil aber ich glaube, dass da schon manche lange Gesichter von Staatsanwälten in diesem Land gegeben hat, dass die gegeben hat.
Ja. Das kann man wohl noch sagen.
Ist dir das selbst schon passiert?
Ja, tatsächlich. Okay. Also es sind nicht immer tolle Fälle. Also ich bringe ein blödes Beispiel. Häusliche Gewalt, wo dann halt im Endeffekt die Ehefrau sich ganz häufig dann am Ende doch nochmal umentscheidet. Okay, ja. Oder bei Partnerschaften die Person dann verlobt ist. Die Gerichte versuchen dann mittlerweile immer deutlicher reinzugehen, weil das Zeugnis kann nicht mehr hergeholt werden. Das kann auch grundsätzlich nicht ersetzt werden. Gäbe dann Ausnahmen an der Stelle, zum Beispiel gab es vorher eine richterliche Vernehmung, dann könnte der Richter vernommen werden. Aber die einfache Aussage bei der Polizei, die ist dann weg. Dann darf auch der Polizist an der Stelle nicht gehört werden oder so. Das heißt, das war es dann an der Stelle. Der Fall kann nicht mehr verfolgt werden. Das Buch ist zu. Die Person ist dann zwangsläufig freizusprechen.
Obwohl in der Akte wahrscheinlich 30 Seiten mit den Taten drinsteht.
Vollkommen richtig. Obwohl es Bilder gibt und so weiter und so weiter. Wenn die sich dagegen entscheidet, dann war es das üblicherweise an der Stelle. Es gibt Ausnahmen, aber da jetzt tief drauf reinzugehen,
würde ich glaube ich zweifeln. Genau, das wären dann die Einzelfälle. Aber tragisch in dem Fall, aber so ist dann halt einfach das Verfahren in Deutschland aufgebaut. Genau. Okay, also vielleicht das soll reichen zum Zeugnisverweigerungsrecht. Aber Malte bleibt noch ein wenig. Wir werden nämlich auch die Folge für die nächste Woche aufnehmen. Und da geht es um die Untersuchungshaft. Wir schauen, was passiert. Ich hatte eine Anfrage bekommen. Was passiert bei Untersuchungshaft? Was muss ich als Betreuer dort beachten? Kann ich einen Rechtsanwalt direkt beauftragen? Muss ich da sogar? Diese Fragen werden wir klären. Und Malte ist auch so gut. Einmal im Monat, einige Hörer wissen das, bin ich jetzt auch live bei Insta und werde dort eine Live-Session machen. Und dies diesmal am 26.3. Wir sind ja schon im März, 26.3. um 17 Uhr. Und Malte wird sich auch dazu schalten und beantwortet nämlich auch Fragen. Und das Schöne ist natürlich, wenn Sie die Fragen vorher schon stellen, kann er sich besser darauf vorbereiten. Das heißt, einfach eine kurze E-Mail an info@betreut.de mit der Frage, die ihr an den Strafrechtler habt, zu einem gewissen Thema. Also wir machen das etwas offen an dem Tag. Wir werden ein bisschen was vorbereiten, aber wenn ihr eure Fragen, dann sollen da im Vordergrund stehen. Das heißt, einfach raus, entweder live oder halt vorher, dann am 26.3. Das war's für diese Woche. Vielen Dank, Malte, erstmal.
Gerne.
Für deine Expertise. Und ja, bis nächste Woche. Wir hören uns. Tschüss.